Also wenn wir die formellen Aspekte nehmen, dann ist es sicherlich so, dass tatsächlich die verfassungsgebende Versammlung zunächst verhindert wurde. Es hätte ja eigentlich am 29. November auch über die Einberufung einer solchen Versammlung abgestimmt werden sollen. Das wird nicht geschehen. Allerdings ist auf der anderen Seite das Thema der verfassungsgebenden Versammlung oder überhaupt der Erarbeitung einer neuen Verfassung, einer grundsätzlichen Reform der politischen Strukturen in Honduras so sehr auf der Tagesordnung, wie sich das vermutlich vor 4 oder 5 Monaten niemand gedacht hätte, sodass wahrscheinlich zwar kurzfristig die Frage der verfassungsgebenden Versammlung vertagt ist, aber die Widerstandsbewegung, die ja in diesen 4 Monaten seit dem Putsch ununterbrochen auf der Straße war, hat ganz klar angekündigt, dass sie weiter auch für eine neue Verfassung kämpfen wird.
Mhm. Welchen Spielraum geben Sie denn diesen sozialen Bewegungen, jetzt eben dann doch noch grundlegende Veränderungen im Land herbeizuführen? Kann man da schon was drüber sagen?
Die weitere Entwicklung ist, glaube ich, sehr, sehr schwer abzusehen. Es hat, als der Putsch am 28. Juni erfolgte, wohl niemand damit gerechnet. Weder die Freunde und Unterstützer des Präsidenten Zelaya noch die Putschisten selber, dass es 4 Monate lang zu keiner Beruhigung des Landes kommen würde, dass die Widerstandsbewegung, die ja aus sämtlichen Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Frauenorganisationen, Menschenrechtsverbänden und so weiter besteht, dem Land es schaffen würde, über diese Monate hinweg wirklich jeden Tag auf der Straße zu sein, ihre Einheit zu schließen. Und die große Frage wird natürlich sein, wenn jetzt die formelle Demokratie in Honduras wieder errichtet wird, schaffen diese Bewegung es, diese Einheit zu bewahren und für ein positives Ziel, nämlich eine neue Verfassung, dann fortzusetzen. Das ist die Frage, die sehr schwer zu beantworten ist.
Es wurde sich jetzt auf ein Abkommen geeinigt in der letzten Woche. Das Ganze nach einem ganz langen Hin und Her. Lange sah es nämlich nicht danach aus, dass man überhaupt eine Lösung, also eine gemeinsame Lösung finden konnte. Wie, und ganz besonders, Micheletti war ja lange Zeit überhaupt dagegen, da in einer Form miteinander zu kooperieren mit dem ehemaligen Präsidenten Zelaya. Wie ist denn jetzt eigentlich dieses Zurückrudern von Micheletti zu verstehen, dass er jetzt nun doch sich an einen Tisch setzt mit Zelaya und auch ja ein Abkommen getroffen hat?
Ja, das Abkommen vom vergangenen Freitag ist ja im Wesentlichen auf Druck der USA erfolgt. Der Vizeaußenminister Thomas Shannon war in Tegucigalpa, ist nach Honduras gereist, um nochmal Druck zu machen. Und meines Erachtens zeigt genau diese Möglichkeit, die Shannon hatte, doch den Einfluss der USA, der auch von Zelaya ja immer wieder betont wurde, der ja regelmäßig gesagt hat, die USA müssten nur einmal wirklich Druck machen und dann würde der Putsch innerhalb von 2 Tagen zu Ende sein, zeigt eigentlich diese Intervention von Shannon die Möglichkeiten. Es waren ja wochenlang, monatelang Verhandlungen voraus, die Grundlage für dieses Abkommen jetzt gebildet haben. Und die ganz große Frage ist natürlich, jetzt wird dieses Abkommen überhaupt umgesetzt? Es ist zwar jetzt unterzeichnet worden von Abgesandten beider Seiten, aber nach wie vor setzen die Putschisten ganz offensichtlich auf eine Verzögerungstaktik, um eine Entscheidung über die Wiedereinsetzung von Zelaya möglichst spät oder gar nicht treffen zu müssen.
Und das Ganze, das machen sie in dem Sinne einen Umweg suchen, nämlich über den obersten Gerichtshof und über das Parlament. Welche Positionen, vielleicht bleiben wir erstmal beim Parlament, was er darüber abstimmen muss, ob es da zu einer Wiedereinsetzung Zelayas kommt, vertreten denn die Abgeordneten?
Ja, die Parlamentssitzung, die darüber entscheiden soll, ob Zelaya wieder eingesetzt wird, ist jetzt für heute einberufen worden. Sie soll um 16 Uhr unserer Ortszeit beginnen. Die Frage ist natürlich, wie lange werden dann diese Debatten sein? Es ist noch sehr unklar, wie dort die Mehrheitsverhältnisse sind. Wenn man es sich ganz formell anguckt, sind es dieselben Abgeordneten, die vor 4 Monaten für die Absetzung Zelayas gestimmt haben, die nun darüber entscheiden sollen, ihn wieder ins Amt zu setzen. Die nationale Partei, die als geschlossener Block dort auftritt und fast die Hälfte der Sitze hat, ist eigentlich eine Unterstützerin des Putsches. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Thomas Shannon bzw. die USA Druck auf diese Partei und auf deren Parteichef gemacht haben, sich diesem Abkommen nicht zu widersetzen. Auch in der liberalen Partei, der ja sowohl Micheletti als auch Zelaya angehören, sind die Mehrheitsverhältnisse sehr offen oder sehr unklar, weil es doch eine sehr gespaltene Partei gerade an der Frage des Putsches ist, so dass die Mehrheitsverhältnisse im Parlament noch sehr unsicher sind. Ich persönlich vermute, dass es zu einer Mehrheit für eine Wiedereinsetzung letztendlich kommen wird, aber vermutlich nicht sofort, sondern nach sehr vielen Winkelzügen. Zum Beispiel ist ja im Abkommen vorgesehen, jetzt erstmal den obersten Gerichtshof anzuhören oder einzuwohnen. Das wird dieses Parlament vermutlich dann heute erstmal beschließen. Und wie lange dann die Richter, die ja ebenfalls den Putsch juristisch abgesägt haben, dann sich beeilen werden, auch nur eine Stellungnahme abzugeben, steht natürlich auch noch in den Sternen.
Genau, das ist so diese, was Sie ansprechen, die zweite Institution, die hier sehr fragwürdig erstmal agiert. Also einmal ja und einmal nein, der oberste Gerichtshof. Da kann man auch nochmal fragen, eben nach dieser rechtlichen Rolle, die der hier in diesem Moment eigentlich spielt, ne? Also was vielleicht Recht überhaupt in Honduras in diesem Moment, wie das aufgegriffen werden muss.
Ja, das Problem haben ja die gesamten Institutionen der öffentlichen Gewalt in Honduras, weil der Grund, eine neue Verfassung ausarbeiten zu wollen, kam ja nicht von ungefähr, sondern war eben eine Reaktion darauf oder ist eine Reaktion darauf, dass die gesamten Strukturen des Staates in Honduras in der Hand einer kleinreichen Minderheit sind, ganz offensichtlich, sowohl das Parlament als auch der Oberste Gerichtshof, als auch Staatsanwaltschaft und wie sie alle heißen. Und so war es zum Beispiel eben der Oberste Gerichtshof, der am 28. Juni erklärt hat, es gäbe einen Haftbefehl gegen Zelaya und deswegen sei die Absetzung völlig rechtmäßig, obwohl die Verfassung von Honduras etwas derartiges gar nicht vorsieht. Es haben interessanterweise Menschenrechtsorganisationen später festgestellt, dass in den Akten des Obersten Gerichtshofs dieser angebliche Haftbefehl überhaupt nicht auftauchte, also weder in den Tagen vor dem Putsch noch am Tag des Putsches, sondern erst 3 oder 4 Tage nach dem Putsch wurde dann schnell mal nachträglich ein Haftbefehl in die Akten geschrieben. Und das zeigt doch die verlogene Rolle, die auch der Oberste Gerichtshof spielt, was natürlich umgekehrt auch heißt, dass es eben keine juristischen Gründe waren, die diesen Putsch verursacht haben oder ausgelöst haben, sondern eine ganz klare politisches Machtspiel oder politischer Machtkampf dahinter steckte, dessen Werkzeuge auch eben die Richter waren und sind.
Jetzt kommt ein ganz heikles Thema ins Spiel, nämlich der Umgang, der jetzt gepflegt werden muss mit der Putschregierung, also mit dieser Regierung, die jetzt gerade 4 Monate in Honduras gewirtschaftet hat, möchte ich es mal ausdrücken. Menschenrechtsorganisationen, Sie haben das bereits auch angesprochen, gab es bereits, die sich umgeschaut haben in dem Land. Jetzt steht dennoch zur Frage, wie wird denn eigentlich mit den Leuten umgegangen, die auch Leid angerichtet haben, die auch eventuell zur Rechenschaft gezogen werden müssen für Menschen, die gestorben sind während Demonstrationen gegen die Putschregierung. Weiß man da schon etwas, ob man da einfach jetzt reagieren wird, auch international, um diesen Strafmaß eventuell auch festzulegen oder überhaupt erstmal Menschenrechtsverbrechen aufzudecken und zu dokumentieren?
Ja, es ist in der Tat eine komplizierte Frage, wie Sie auch sagten. Das Abkommen, was zwischen den Putschisten und den Vertretern der rechtmäßigen Regierung geschlossen wurde, sieht erstmal ausdrücklich keine Straffreiheit vor, sondern es sollen die juristischen Prozesse durchaus durchgeführt werden, sowohl gegen die eine Seite wie auch die andere Seite. Wie weit das eine Umsetzung ist bei einer Regierung der nationalen Einheit, die dann gebildet werden soll, also von Putschisten und Opfern des Putsches, ist natürlich sehr fraglich. Zumal, wenn dann die Präsidentschaftswahl jetzt auch durchgeführt wird, wonach es ja dann aussieht, wird mit ziemlicher Sicherheit ein Unterstützer des Putsches ab kommendem Jahr dann offiziell auch das Präsidentenamt innehaben. Ob das nun Lobo von der Nationalen Partei oder Elvin Santos von den Liberalen sein wird, ist dabei relativ unerheblich. Ich glaube, deswegen wird eine entscheidende Rolle auf der internationalen Ebene auch sein. Menschenrechtsorganisationen aus Honduras, aus Spanien, aus anderen Ländern Zentralamerikas haben zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof Klage gegen die Putschisten erhoben mit einer sehr detailliert dokumentierten Liste von Opfern, von Übergriffen, von Menschenrechtsverletzungen. Und gerade in den letzten Stunden sind zum Beispiel auch neue Dokumente vorgelegt worden, unter anderem auch wie gesagt, von honduranischen Menschenrechtsorganisationen, die sich jetzt speziell mit Menschenrechtsverletzungen oder Übergriffen gegen Frauen beschäftigen, die festgestellt haben, dass es über 400 Verletzungen der Menschenrechte gezielt gegen Frauen gegeben hat, darunter mehrere Vergewaltigungen, zwei Frauen, die infolge der Polizeiübergriffe auf Demonstrationen ums Leben gekommen sind und ähnliches. Es wird also sehr stark auch auf die Rolle der Menschenrechtsorganisationen in Honduras ankommen, wie weit es dazu in der Verfolgung kommt. Ich glaube, der politische Wille von den dann regierenden Parteien wird sehr gering sein.
Mhm. André Scheer, kommen wir nochmal ganz kurz auf die Wahlen zu sprechen, um da nochmal ganz klar zu machen, wenn es zu Wahlen kommt, wer überhaupt zur Wahl steht. Micheletti wird es nicht sein und Zelaya auch nicht. Wer tritt an?
Die kandidierenden Parteien, so sie denn alle antreten, weil es eine Regelung gegeben hat, sind zum einen die beiden großen traditionellen Parteien, das ist zum einen die Nationale Partei, eine eher konservative orientierte mit Porfirio Lobo als Spitzenkandidat und auf der anderen Seite die Liberale Partei, deren Kandidat Elvin Santos heißt. Die Liberale Partei war in den Umfragen vor dem Putsch eigentlich als der sichere Sieger, was eben auch damit zusammenhängt, dass auch Präsident Zelaya selber von der Liberalen Partei war bzw. ist. Nach den jüngsten Umfragen, die natürlich unter Herrschaft der Putschisten gemacht wurden und deswegen mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen sind, liegt jetzt offensichtlich die Nationale Partei deutlich in Front. Es gibt dann weitere kleinere Parteien oder auch unabhängige Kandidaten, wobei besonders hervorzuheben sind eben César Ram von der Linkspartei UD, Unificación Democrática, sowie Carlos Reyes, ein unabhängiger Kandidat, ein Gewerkschafter. Das sind die beiden Kandidaten, die sich gegen den Putsch gestellt haben und die auch ganz klar angekündigt haben, dass wenn es nicht bis zur Wahl eine Rückkehr von Zelaya gibt, sie selber nicht antreten werden. Allerdings ist die Chance, dass diese beiden sich durchsetzen bei der Präsidentschaftswahl auch sehr gering. Es wird allerdings natürlich interessant sein, wie die Gegner des Putsches bei der Parlamentswahl, die am gleichen Tag stattfindet, auch abschneiden.
Am 29. November sollen die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen in Honduras stattfinden. André Scheer, als letzte Frage da zu diesem Konflikt, der jetzt erstmal zumindest mit einem Abkommen beendet worden ist. Wie hat sich denn in all diesen Momenten Deutschland hier positioniert?
Deutschland hat sich, oder die deutsche Bundesregierung hat sich generell der Position der Europäischen Union untergeordnet, als in Anführungszeichen gemeinsame Außenpolitik. Und diese Außenpolitik der EU war zum Glück, muss man in dem Fall sagen, von Spanien dominiert. Und Spanien hat sehr, sehr deutlich eine Isolierung der Putschisten betrieben. Das ist in Deutschland auch durchaus auf Widerstand gestoßen, also diese doch klare Haltung gegenüber den Putschisten. Wobei, was Klarheit angeht, muss man auch daran erinnern, dass zum Beispiel das Auswärtige Amt es immer vermieden hat, von einem Putsch oder Staatsstreich zu sprechen, sondern sie sprachen nur von einer Absetzung und Ausweisung von Präsident Zelaya, vermieden also das Wort Putsch. Und eine absolut üble Rolle hat natürlich die Partei des jetzigen neuen Außenministers gespielt, nämlich die FDP, deren Parteistiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, sich offen auf die Seite der Putschisten gestellt hat, sogar negiert hat, dass es einen Putsch überhaupt gegeben habe und die behauptete Zelaya sei eigentlich mehr Täter als Opfer. Von daher war die Rolle der deutschen Bundesregierung in den letzten Monaten könnte man fast sagen, eigentlich kaum vorhanden, was wahrscheinlich im Interesse der Menschenrechte auch ganz gut so war. Aber ob jetzt in der nächsten Zeit eine positive Rolle zu erwarten ist, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, André Scheer, dass Sie uns hier einen Einblick gegeben haben über die aktuelle Situation in Honduras. Dankeschön.